Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich verstehe das nicht. Und jetzt soll das Dorf auch noch erhalten bleiben?
Das sagt ein Einwohner von Mauschenich in Nordrhein-Westfalen. Jahrzehntelang war klar, dass das Dorf am Hambacher Tagebau weggebaggert wird, weil darunter eben Braunkohle ist, die abgebaut werden soll. Vor einigen Jahren wurde deshalb auch mit der Umsiedlung der Einwohnerinnen und Einwohner begonnen. Aber jetzt kann Mauschenich bleiben. Das freut tatsächlich aber nicht alle. Der Kohleausstieg, er bringt viele Fragezeichen mit sich, insbesondere weil das jetzt geplante Gesetz vom Kompromissvorschlag der sogenannten Kohlekommission abweicht. Wir reisen gleich gemeinsam nach Mauschenich und versuchen, diese komplexe Gemengelage aufzudröseln.
Jemand, der antimuslimische Thesen, jemand, der rassistische Thesen vertritt, der braucht ein klares Stoppschild aus der Partei. Und deswegen war es richtig, dass wir jetzt zum dritten Mal als Parteivorstand entschieden haben, ein solches Verfahren gegen Herrn Dr. Sarrazin einzuleiten.
Die SPD versucht derzeit wieder einmal Thilo Sarrazin auszuschließen. Warum die Partei daran festhält und warum Sarrazin das vor allem in Sachen Publicity nutzt, auch Thema gleich. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Die Bundesregierung und die Bundesländer haben sich in der vergangenen Woche auf Grundkoordinaten für ein Kohleausstiegsgesetz verständigt. Das sorgt jetzt allerdings für ziemlich viel Ärger. Vielleicht fangen wir einfach mal mit den Basisinfos an. Also, der Kohleausstieg kommt, ist beschlossene Sache. Er soll bis 2038 schrittweise umgesetzt werden. Los geht es mit Braunkohlekraftwerken in Nordrhein-Westfalen, dann folgen Kraftwerksblöcke in Ostdeutschland und dann die restlichen in NRW. Die Betreiber kriegen Entschädigungen, die Bundesländer helfen für den Strukturwandel. Der Tagebau Hambach am Hambacher Forst, der wird kleiner als geplant. Der Tagebau Garzweiler wird aber definitiv bis 2038 genutzt. Und mit Datteln 4 geht ein neues Steinkohlekraftwerk ans Netz, das bisher nur im Probebetrieb ist. Dazu kommen Vereinbarungen zum Ausbau der regenerativen Energien. Und bei vielen dieser Punkte sagen jetzt die Umwelt- und Naturschutzverbände, die letztes Jahr mit am Kohlekompromiss verhandelt haben, Moment mal, aber das weicht eklatant von dem ab, worauf wir uns eigentlich verständigt haben. Das betont auch Rainer Priggen vom NRW-Landesverband Erneuerbare Energien, der den Kompromiss eben mitverhandelt hatte.
Und jetzt haben wir eine Situation, dass die Landesregierung hochzufrieden sind, weil sie sehr, sehr viel Geld kriegen. Die Gewerkschaften sind zufrieden, weil es sozialverträglich gelöst wurde und die Unternehmen auch. Und die Umweltseite war bei den finalen Verhandlungen nicht mehr dabei. Und die kriegt jetzt erzählt, es ist alles gut, aber das ist in der Sache nicht korrekt. Und deswegen wird man überlegen müssen, wie man das im Weiteren macht. Es gibt verschiedene rechtliche Möglichkeiten. Unser Ziel war ja auch dafür zu sorgen, dass diese rechtlichen Auseinandersetzungen minimiert werden. Wenn das jetzt so gemacht wird, würde ich auch sagen, dann müssen alle diejenigen, die mit ihren Grundstücken, mit ihren Häusern betroffen sind, die jetzt noch weg sollen aus ihren Häusern, wo nicht mehr einzusehen ist, dass das noch gemacht werden muss, dann müssen sie den Gerichtsweg suchen. Und wir kriegen den sozialen Frieden nicht, um den wir uns ja alle bemüht haben.
Ja, und das muss man vielleicht zur Erklärung einfach nochmal dazu sagen. Bei einigen Häusern, wo die EinwohnerInnen gehofft hatten, dass die stehen bleiben können, dass sie da wohnen bleiben können in ihrer Heimat, da ist jetzt eben durch das Kohleausstiegsgesetz klar, dass diese Häuser weichen müssen, weil dort Braunkohle abgebaut werden soll, weil dort gebaggert wird. Andere Häuser wiederum, die zur Disposition standen, die werden jetzt nicht mehr weggebaggert. Dieser soziale Frieden, der sollte ja eigentlich durch den sogenannten Kohlekompromiss hergestellt werden, gesichert werden, das hieß es politisch immer. Immer ein bisschen schwierig, so ein Kompromiss, das bedeutet, dass man aufeinander zugehen muss, dass man Zugeständnisse machen muss, dass einige auch Verluste machen, dass andere Dinge gewinnen, dass man irgendwie so die Mitte findet, wo alle irgendwie miteinander leben können. Wenn dieser Kompromiss jetzt nicht mehr gilt, was heißt denn das eigentlich? Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent, der war in Nordrhein-Westfalen unterwegs und hat insbesondere dorthin geschaut, wo der Kohlekompromiss eben handfeste Konsequenzen hat, wie zum Beispiel den Bestand oder eben das Ende von Dörfern. Moritz, du warst unter anderem in Mauschenich. Nimm uns mal bitte damit hin. Wo ist das und wie sieht es da aus?
Das ist umgrenzt mehr oder weniger durch ein paar Felder abgetrennt an den Hambacher Forst. Das ist ja jener mittlerweile berühmt gewordene Wald in dem rheinischen Braunkohlerevier zwischen Köln und Aachen gelegen in diesem Fall. Am Ende von Mauschenich, am Ende von Straßen, wenn man da rausfährt, liegt dann auch schon direkt das Loch, der Tagebau Hambach. Mhm. Und ursprünglich war die Planung so, 2016 nochmal bekräftigt, dass eben der Hambacher Forst, aber eben auch Morschenich und das andere Dorf Mannheim, was auf der anderen Seite des Hambacher Forsts in dem Fall liegt, abgebaggert werden. Dementsprechend sieht es da schon aus. Man hat vor einigen Jahren mit der Umsiedlung begonnen. Knapp 500 Menschen haben da mal in der Spitze gelebt. Jetzt sollen es noch 20, 28, 30 Häuser geben, die bewohnt sind. Alle anderen Häuser stehen mehr oder weniger leer. Und das sieht man dann auch. Da sind Bretter von innen, teilweise von außen, aber vor allem von innen gegengenagelt. Das ist ziemlich, ja, ein Stück weit auch verfallen.
Aber Morschenich bleibt jetzt?
Morschenich soll nach einem kleinen Zickzackkurs am Wochenende aber jetzt dennoch bleiben. Mhm. Das Interessante ist ja, man hat sich ja jetzt verständigt darauf, dass der Hambacher Forst stehen bleibt. Ganz interessant, Armin Laschet, der Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen, sagt auch, das ist im Übrigen kein Beitrag zum Klimaschutz, sondern das zeige, dass man auch auf die Bevölkerung höre. Der Hambacher Forst, der Hambacher Wald, je nachdem von welcher Seite aus man das betrachtet, auch politisch, bleibt stehen. Das ist ein Symbol und damit will man zeigen, man hat verstanden. Nur, was hinzukommt, diese Tagebauplanung, die ist ja immer auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte ausgelegt und man muss diese Kanten in diesem Loch, das Ganze soll mit Wasser ja später verfüllt werden, aber abflachen und dafür braucht man noch Erdmassen. Und deswegen hatte RWE am Wochenende noch sozusagen Berichterstattung stehen lassen, dass man um den Hambacher Forst rumbaggert, die Erdmassen von hinten holt, um damit die Seitenkanten abzuflachen. Insofern gab es da einen kleinen Zickzackkurs und das führte dann ein Stück weit zu dieser paradoxen Situation, dass die Bewohner, teilweise schon umgesiedelt, teilweise noch nicht, am Wochenende dann gar nicht wussten, kommt das jetzt weg oder kommt das jetzt nicht weg. Und ich war in dieser Woche auch noch auf einer Veranstaltung in Morschenich, also in Morschenich alt, wo dann Förderbescheide übergeben wurden in Höhe von 20 Millionen Euro, dass da zukünftig eben ja, Wissenschaft betrieben wird vom Forschungszentrum Jülich und von anderen, dass man sozusagen das Dorf doch noch nutzt. Und der Bürgermeister, den ich da getroffen habe, Herr Gehlhausen, der hat auch gesagt am Wochenende, ja, das war ein ziemlicher Ritt und er hat es auch nicht ganz verstanden.
Aber sind denn jetzt vor Ort alle glücklich, dass das Dorf bleibt?
Naja, also es gibt Menschen, die zwar schon neu gebaut haben, teilweise auch Menschen weit in den 80ern, ne, die noch Schulden aufgenommen haben, die neu gebaut haben. Also wow. Das ist auch eine Härte dieser Umsiedlung letztendlich. Und die sagen jetzt, das verstehe ich nicht. Ne? Das, was ich hier habe, hätte mir gereicht. Das ist meine Heimat. Ich bin hier geboren. Ich habe hier Jahrzehnte gelebt. Und das Neue ist zwar sozusagen auf modernem Standard, aber das liegt da irgendwo an der Schnellstraße, etwas ein paar Kilometer nur entfernt. Aber das sind doch dann andere Welten. Also insofern sind die nicht ganz glücklich. Die Dorfbevölkerung selbst ist, sagt mir der Ortsvorsteher, ist größtenteils zusammengeblieben. Das haben sie geschafft. Das ist ja auch ein großer Verdienst. Sie bauen jetzt da neu. Sie bauen die Dorfgemeinschaft da neu auf. Die wollen aber viele davon wollen aber auch nicht, dass ihre Häuser sozusagen stehen bleiben oder von anderen Menschen genutzt werden. Momentan sind da auch noch Flüchtlinge drin. Ah. Die Aktivisten aus dem Hambacher Forst holen sich da Wasser und anderes in diesem Dorf. Nachts gibt es übrigens auch Rohstoffdiebe, die durch diese Dörfer, leeren Dörfer ziehen, da alles Kupfer etc. abmontieren. Also das ist schon eine sehr, sehr spezielle Gemengelage. Auch nicht erst seit heute, sondern seit Jahren.
Aber das heißt, jetzt wo klar ist, das Dorf bleibt, kann man im Prinzip und muss auch im Prinzip nochmal überlegen und in die weitere Dorfentwicklung hineingehen.
Genau, und da sagt der Bürgermeister auch, also wir finden es natürlich ein Stück weit schön, dass das jetzt stehen bleibt, auch wenn das natürlich eine emotionale Achterbahnfahrt ist und für viele, die dann sagen, wie, was soll das denn jetzt? Auf der anderen Seite die Kirche beispielsweise, die ist entweiht, also kann nicht mehr für ihre ursprüngliche Zwecke genutzt werden. Auch die Schützenhalle ist sozusagen neu gebaut worden. Aber dass man diese vielleicht größeren Bauten dann nutzt, um da ein Tagungszentrum für Forschung macht, eine Jugendherberge etc. Das entspricht, glaube ich, auch der Mehrheitsmeinung der Morschenicher selbst.
Also Morschenich ist gerettet, aber es gibt ja auch noch den anderen Hotspot in Nordrhein-Westfalen. Das sind die Dörfer rund um Garzweiler. Mhm. Garzweiler soll weiter abgebaut werden. Genau. Das heißt, für die ist jetzt klar, die werden ihre Heimat verlieren.
Naja, ob die das so klar sehen, also die Entschlusslage ist, also das finde ich, steht schon seit ja, mehr oder weniger einem Jahr, auf den Tag genau, seit einem Jahr fest. Das ist in diesem Kohlekompromiss so formuliert, da stand zwar auch, man wolle sich das sozusagen der Situation annehmen, aber es war auch meines Erachtens eine klare Priorisierung, der Hambacher Wald erhaltenswert, wünschenswert stand da drin, also es war eine Priorisierung, dem diese Bund-Länder-Einigung jetzt nun gefolgt ist. Und das ist auch der Punkt, der über dieses Jahr jetzt so ein bisschen ja, die Hoffnung vielleicht genährt hat bei den Dörfern rund um Garzweiler, dass vielleicht vor Jahren, Jahrzehnten hätte man sich niemand vorstellen können, dass der Braunkohletagebau frühzeitig ändert. Jetzt passiert da auf einmal was. Und dann schöpfen die natürlich auch Hoffnung, weil man sieht natürlich die gesellschaftlichen Entwicklungen und denkt, vielleicht geht da doch noch was. Auf der anderen Seite ist es eben ja der Preis eines Kompromisses. Und da muss man wirklich sagen, angesichts der Energie, die unser Land braucht, ist es da ein Entweder-Oder geworden.
Und trotzdem, die Bürgerinnen und Bürger, die da wohnen, wollen aber nicht aufgeben. Da gibt es schon Klagepläne.
Genau, da gibt es Klagepläne, da gibt es Protestpläne. Man versucht sich auch zu verbünden mit den Aktivisten im Hambacher Forst, mit denjenigen, die dafür streiten, dass dieser Tagebau jetzt verkleinert wird. Wo das endet, das gilt im Übrigen auch für den Hambacher Forst. Da braucht es jetzt ja eine neue Leitentscheidung. Das waren früher Prozesse. Das klingt jetzt alles sehr technisch, aber lange Rede, kurzer Sinn. Da muss die Landesregierung sozusagen die exakten Abbruchkanten festlegen mit der Bergbaubehörde in Zusammenarbeit, dass das alles auch danach gut gesichert werden kann. Und das waren Prozesse, die zogen sich über Jahre mit Bürgerbeteiligung etc. Wie man das jetzt so schnell, die Landesregierung hat angekündigt, das bis Sommer umsetzen zu wollen, wie schnell das gehen kann, gleichbedeutend auf der anderen Seite bei Garzweiler, da wird es dann auch weitere Klageversuche geben. Oder die Grünen beispielsweise, die versuchen jetzt schon einen Gesetzentwurf mit Denkmalschutz, weil da stehen ja auch uralte Dörfer teilweise. Also da gibt es weiterhin Versuche, das Ganze noch von der Seite aus zu torpedieren.
Okay, von Garzweiler jetzt einmal nochmal wieder zurück zum Tagebau Hambach. Du hast gesagt, der Hambacher Forst soll erhalten bleiben. Das stand auch im Kohlekompromiss. Nur gab es aber, hast du auch schon angesprochen, am Wochenende diese kurze Verwirrung, weil da Bilder aufgetaucht sind, diese Abbruchkanten. Du hast es auch schon angesprochen, dass quasi um den Wald drumherum gebaggert wird. Da haben die Aktivistinnen und Aktivisten gesagt, Moment, ihr grabt dem Wald das Wasser ab, der wird dann sterben. Was ist denn da jetzt der Sachstand? Also wer hat da recht?
Also RWE hat das dann wahrscheinlich auch auf Druck der Öffentlichkeit. RWE ist der Betreiber des Ganzen. Die müssen jetzt sozusagen erstmal eine Planung machen, die dann in eine neue Leitentscheidung einfließt, die dann sozusagen die Behörden am Ende genehmigen bzw. die Politik dann treffen muss. Und die Frage nach diesen Massen, die steht auch seit mehr als einem Jahr im Raum. Ich erinnere mich noch gut, vor einem Jahr war ich da in dieser unteren Bergbaubehörde in Düren, das ist die nächste Stadt. Und da habe ich Menschen getroffen, Beamte getroffen, die sagten, ja, da müssen noch 1,3 Milliarden Tonnen hin. Die brauchen wir da. Und das ist etwas, da geht es nicht primär um Geld, wo das herkommt, sondern schlichtweg die Frage, wo soll das hin? Das kann man im Übrigen auch nicht mit LKWs holen, dafür ist das zu viel. Und da gab es am Wochenende dann diese Verwirrung, dass es eben diese Idee gab, von RWE wohl gegeben haben soll, dass die Dörfer wegkommen, ne, dass man um den Wald drum rumbaggert, der am Ende sozusagen eine Art Insel in diesem See wird. Das ist natürlich dann schwierig in dem Prozess. Genau, die Aktivisten sagen auch, wir wissen eh nicht, ob der Wald irgendwann stehen bleibt. Weil klar, vor dem Wald kann man aufhören zu baggern, aber rundherum wird die ganze Zeit schon das Grundwasser abgepumpt. Das ist die Idee eines Tagebaus, ne, damit man da unten arbeiten kann. Und insofern ist die Versorgung da unklar. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Menschen, die sagen, dieser Wald versorgt sich von oben. Also sprich von Wasser, von Regen, was runtertröpfelt. Also das sind alles Punkte, wo es ja immer zwei Meinungen gibt.
Okay, da wird man also nochmal schauen müssen, wie sich das entwickelt. Aber du hast, finde ich, jetzt auch schon ganz gut die zahlreichen Schwierigkeiten in diesem Prozess angesprochen. Wir haben unter Umständen Klagen, die noch ausstehen. Wir haben viele Bürgerinnen und Bürger, die unzufrieden sind mit der Situation. Die Unternehmen müssen da nochmal ran. Und dann haben wir jetzt diese Woche viel darüber geredet, ob der sogenannte Kohlekompromiss eigentlich aufgekündigt ist. Der diente ja eigentlich dazu, einen gewissen sozialen Frieden herzustellen. Armin Laschet sieht diesen Frieden jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gewahrt, allein schon dadurch, dass der Hambacher Forst steht.
Genau, und er hat das in dieser Woche auch im Landtag nochmal offensiv in einer Art Unterrichtung gesagt, dass er sagt, das Ganze ist ein Quantensprung für den Klimaschutz, hat auch nochmal das in eine große Reihe gestellt, betont, dass wir von dem Rohstoff, von dem dieses Land, diese Bundesrepublik jahrzehntelang gelebt hat, nämlich die Steinkohle, und eben die Braunkohle, Steinkohle 2018, jetzt eben die Braunkohle, dass wir da aussteigen, uns davon verabschieden. Er hat es sogar gesagt, dass wir uns davon emanzipieren und hat gesagt, das sind große Schritte, schmerzhafte Schritte, aber da sollen jetzt alle dran mitwirken.
Das sagt der Ministerpräsident, aber die Unzufriedenheit vieler Bürgerinnen und Bürger wird ja jetzt schon spürbar. Also kann man tatsächlich davon sprechen, dass wir wirklich einen sozialen Frieden haben? Wir haben jetzt heute auch wieder neue Proteste gesehen in Datteln. Da soll ein neues Steinkohlekraftwerk ans Netz gehen. Also der Protest scheint ja weiterzugehen. Also sozialer Friede?
Das ist die große Frage und das ist auch der Punkt, wo man dann anfängt, zu definieren oder zu sagen, das ist sozialer Frieden oder nein, das ist er nicht. Und dann muss man sich eben auch die Anzahl der Menschen angucken. Du hast es angesprochen, die Umweltaktivisten im Hambacher Forst beispielsweise, die Menschen, die dort leben. Ich glaube, die werden da nie weggehen, weil denen ist, oder einigen von ihnen geht es am Ende auch um ein anderes gesellschaftliches Modell. Mhm. Also insofern, die kann man beispielsweise nie befriedigen. Ich war auch häufig da und habe gefragt, ja, ab wann ist denn der Punkt erreicht, dass ihr gehen würdet? Weil man kann ja jetzt sagen, alle haben im Grunde genommen gesagt, der Hambacher Wald bleibt stehen. Und da sagen sie, entweder sie äußern sich gar nicht oder uns geht es um mehr etc. Mhm. Jetzt gibt es die Versuche, Datteln, dieses ja, umstrittene Steinkohlekraftwerk, was jetzt dann doch weiter betrieben oder in Betrieb gehen soll, je nachdem, wie man es definiert. Da versucht man jetzt schon länger auch das als Hof des Protestes zu machen. Jetzt waren da heute, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 300 Menschen Protest. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit den ja, fast 50.000, die damals beispielsweise im Hambacher Forst waren und protestiert haben und das Ganze zu einer Art großen Symbol gemacht haben. Also, dass es unzufriedene Menschen geben wird, also beispielsweise auch Dorfbewohner, entweder diejenigen, die sagen, wir wollen nicht, dass das wegkommt. Es gibt aber ganz viele, die jetzt schon umgesiedelt sind, die sagen, wir wollen, dass das wegkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in meinem alten Haus zieht. Ich habe das verkauft. Ich will nicht, dass da jemand anderes einzieht. Also ich habe auch sogar einen Mann getroffen, der sein Haus damals selbst gebaut hat, der gesagt, ich spreng das lieber persönlich in die Luft, bevor jemand anderes da einzieht. Oh, also insofern gibt es, glaube ich, da gar keinen Weg, einen kompletten hundertprozentigen Frieden sozusagen zu erreichen, sondern man muss gucken, dass die Gruppen, die Gruppierungen, die Gewerkschaften beispielsweise, die Unternehmen, aber eben dann auch die Umweltverbände und die Menschen vor Ort, dass man die einigermaßen mitnimmt und am Ende einen Schritt geht und eine Lösung findet.
Moritz, ich danke dir für diese Eindrücke. Und weitere Perspektiven zum Thema Kohleausstieg, die gibt es in unserem Deutschlandfunk Politik-Podcast. Das ist der Podcast unseres Hauptstadtstudios. Dort beleuchten unsere KorrespondentInnen das Thema aus bundespolitischer und europapolitischer Perspektive. Seit 10 Jahren versucht die SPD, Thilo Sarrazin loszuwerden. Nun zum wiederholten Male. Es läuft ein Parteiausschlussverfahren und das könnte nun für die Partei zu einem guten Ende kommen. Die Schiedskommission der Berliner Landes-SPD, die hat in dieser Woche eine Entscheidung des Ortsverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf bestätigt, wonach Sarrazin aus der Partei auszuschließen sei. Sarrazin will das allerdings nicht, hat schon mehrfach angekündigt, sich weiterhin zu wehren. Jetzt kann man sagen, alles eine totale Politikposse. Vielleicht steckt aber auch ein bisschen mehr dahinter. Bespreche ich mit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Frank, vielleicht steigen wir mit der Grundsatzfrage ein. Warum will die SPD Sarrazin rauswerfen?
Ja, ganz einfach, weil er ziemlich steile Thesen verbreitet hat, muss man sagen. Das fing ja an vor 10 Jahren, du hast es angedeutet, mit dem Buch Deutschland schafft sich ab. Da hat er erklärt, Zuwanderer produzierten ständig neue Kopftuchmädchen. Das ist ein Vokabular, was wir mittlerweile aus der AfD kennen. Er hat es damals benutzt. Und er hat behauptet, die Deutschen würden auf natürliche Weise immer dümmer, weil es eine unterschiedliche Vermehrung, das ist jetzt ein Zitat, weil es eine unterschiedliche Vermehrung von Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlicher Intelligenz gäbe. Also da hat er suggeriert, Muslime sind dümmer und das ist auch noch vererbbar. Also dieser Vorwurf stand damals zumindest im Raum. Und Sarrazin hat dann nochmal nachgelegt mit einem neuen Buch, 2018, feindliche Übernahme der Titel, wie der Islam den Fortschritt bedroht und die Gesellschaft bedroht. Und da hat er gesagt, Demokratie und Wohlstand in Deutschland sind in Gefahr wegen der Zuwanderung. Und da haben die Genossen gesagt, jetzt geht's nicht mehr weiter, da müssen wir ihn rausschmeißen aus der Partei. Das ist mit sozialdemokratischen Werten, die ja eine offene Gesellschaft haben wollen, die Sozialdemokraten, ist damit nicht vereinbar.
Und warum ist die SPD bisher daran gescheitert, ihn rauszuwerfen?
Also viele haben gesagt, weil man schlecht vorbereitet war. Damals war ja der Parteichef Sigmar Gabriel, die Generalsekretärin Andrea Nahles, der wurde das Ganze dann mehr oder weniger überlassen. Sie sollte ihn aus der Partei herausbekommen. Man muss allerdings sagen, solche Verhandlungen sind nicht öffentlich. Und es ist ja auch gut, dass es nicht so einfach ist, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Also zu Recht ist ja die Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Und das gilt auch innerparteilich. Und sonst könnte auch jeder aus der SPD, aus irgendeiner Partei herausgeworfen werden, der den Mund aufmacht gegen die eigene Parteiführung. Also da müssen ja schon hohe Kriterien angelegt werden. Und da muss man Wissenschaftler finden, zum Beispiel, die belegen, dass er sich tatsächlich rassistisch geäußert hat. Dass er möglicherweise, wie im Fall des ersten Buches, Deutschland schafft sich ab, die Genetik ins Spiel gebracht hat. Denn da ist ja vieles Interpretationssache und da muss man schon sehr gewappnet sein, um ja, der Kommission, das sind ja Schiedskommissionen, innerparteiliche Kommissionen, keine ordentlichen Gerichte, aber trotzdem, dass man da dem Urteil standhalten kann.
Jetzt sagt ja die Schiedskommission der Berliner Landes-SPD, jo, ist in Ordnung, Sarrazin ist auszuschließen aus der Partei. Wie ist jetzt das weitere Prozedere?
Er hat gestern schon angekündigt, dass er in die nächste Instanz gehen wird, zur Bundesschiedskommission. Das wird jetzt wieder ein paar Monate dauern. Da muss auch der Parteivorstand diese Kommission zusammenstellen. Also seitens der SPD-Spitze, wer für den Parteiausschluss dann argumentieren wird in einer neuerlichen Verhandlung. Absehbar ist eigentlich, das vermuten jetzt alle, dass auch diese oberste Schiedskommission der Sozialdemokraten entscheiden wird, ja, er muss gehen. Und für diesen Fall hat Thilo Sarrazin bereits angekündigt, er würde dann vor ordentliche Gerichte ziehen. Notfalls gehe ich bis vors Bundesverfassungsgericht. Und ich habe heute auch nochmal diese Einspielung gebracht, wo er gesagt hat, der 74-Jährige, ich bleibe bis an mein Lebensende Sozialdemokrat. Ihr könnt mich nicht rausschmeißen.
Okay, die SPD will ihn unbedingt loswerden, Sarrazin will aber nicht raus. Ich meine, warum möchte er noch Teil einer Partei sein, die ihn definitiv nicht mehr haben möchte?
Also meiner Ansicht nach würde ich sagen, weil es ihm nutzt, weil er als Publizist ja mit dieser Kontroverse da ganz gut dasteht, dass er sich selbst zum Märtyrer machen kann. Und ja, da sagen die Sozialdemokraten eben, wir müssen es trotzdem versuchen, wir müssen Haltung zeigen. Also der vertritt nicht mehr das, was wir den Bürgern als SPD anbieten, das geht nicht. Da müssen wir uns ganz klar äußern. Und das war schon Sigmar Gabriel, der hatte damals 2010 geantwortet auf die Frage, warum bietet ihr ihm diese Bühne? Denn die hat er ja auch. Die bekommt er auch durch uns. Auch dadurch, dass wir jetzt wieder über Thilo Sarrazin reden. Ja. Dadurch ist er bekannt, dadurch ist er im Gespräch. Und er sagt ja immer, man will mir den Mund verbieten. Ich darf in der SPD nicht sagen, was Sache ist. Und Sigmar Gabriel, das würde ich gerne einspielen, der hat damals wie folgt auf diese Kritik, dass man ihm eine Bühne bietet, reagiert.
Sie sagen uns, ignoriert ihn und macht ihn nicht zum Märtyrer. Ich weiß, das sind eher gut gemeinte Ratschläge, aber ich sage euch, wenn wir das tun, werden wir Parteien und Politiker, die selbst dann opportunistisch sind, wenn es um ihre wichtigsten Überzeugungen geht.
Also damals als SPD-Vorsitzender hat er gesagt, klar, wir müssen Haltung zeigen. Es geht um unsere Überzeugungen und da müssen wir widersprechen.
Ich finde es auch ein bisschen witzig, dass Sarrazin immer noch mit diesem Argument, ihm würde ja der Mund verboten, irgendwie durchkommen, weil er ja permanent durch alle Medien geschleust wird. Als er sein neuestes Buch Feindliche Übernahme rausgebracht hat, da war er überall im Interview. Also der Mann darf ja ständig überall alles sagen.
Ja, natürlich. Das darf er ja auch. Die Frage ist nur, ob er das als Sozialdemokrat sagen darf. Und da kann ich das durchaus nachvollziehen, dass die Sozialdemokraten sagen, nein, das darf er nicht. Ist schon so ein bisschen süffisant, dass Sigmar Gabriel das damals so gesagt hat, Haltung zeigen. Gerade heute haben wir gehört, dass er als Aufsichtsratsmitglied für die Deutsche Bank arbeiten wird. Und da halten ihm ja auch viele vor, dass er sozialdemokratische Werte da nicht mehr verkörpert, dass er jetzt auf die Arbeitgeberseite da wechselt. Aber auch wenn das manche vielleicht gerne hätten, ihn wird man so schnell aus der Partei nicht rausbekommen. Und ich glaube im Übrigen auch, Thilo Sarrazin ist natürlich eine ganz andere Nummer, aber Thilo Sarrazin wird man am Ende vermutlich kaum aus der Partei herausbekommen. Vielleicht zieht sich das so lange hin, dieses ganze Verfahren, wenn er dann auch noch vor ordentliche Gerichte geht, ja, dass er Recht behalten wird. Bis ans Lebensende wird er Sozialdemokrat bleiben können. Aber wer weiß, vielleicht kommt es auch anders.
Der Tag am 24. Januar 2020. Ich habe mich letzte Woche Freitag schon mit einem Hörtipp verabschiedet und möchte das auch gerne diese Woche wieder tun. Insbesondere so im Rückblick auf die Woche. Da hatten wir ja das Weltwirtschaftsforum in Davos und da hat das Thema Klimawandel dieses Jahr eine enorme Rolle gespielt und so ein bisschen auch die Frage, ja, wie sehr wir denn auch vieles dem Kampf gegen den Klimawandel unterordnen sollten. Dazu hat unsere Feature-Redaktion ein sehr schönes Stück gemacht. Vor, während oder nach der Apokalypse, wo stehen wir heute? So der Titel. So ein bisschen also in Richtung Stichwort Klimahysterie. Zu finden in unserem Feature-Feed des Deutschlandfunks, in der Podcast-App Ihres Vertrauens, also da, wo Sie diesen Podcast hier auch hören. Das Feature und Deutschlandfunk suchen, dann finden Sie es eigentlich recht easy. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Tschüss.